Ja, guten Morgen auch von mir an alle. Herzlich willkommen, ganz besonders auch, wenn du zum ersten Mal heute hier bist. Ganz herzlich willkommen. Ja, wir nehmen uns als Gemeinde viel Zeit für das Wort Gottes. Weil es die Gedanken sind, die unseren Kopf und unser Herz reinigt, und weil es Worte sind, wie Petrus sagt, Worte des ewigen Lebens, die uns das geben, unserer Seele das geben, was sie wirklich braucht. Wir hören so viele Worte. Es wird so viel geredet in dieser Welt und wir leben im Informationszeitalter, wie wir so schön sagen, ne? Also voll gestopft mit Informationen bis oben hin und nochmal mehr Informationen obendrauf, und dann wird uns gesagt, Bildung ist alles, du musst alles wissen und rein damit. Und doch werden wir nicht weise, weil wir nicht unterscheiden. Das, was wir brauchen, ist das Wort Gottes. Deswegen sagt Paulus zu Timotheus, predige das Wort. Ob es nun gelegen kommt oder nicht, predige das Wort, predige nicht deine eigenen Botschaften, deine eigenen Informationen. Und ja, möge das, was ich jetzt heute sage, was ich weitergebe, Worte Gottes sein, möge der Heilige Geist diese Worte gebrauchen, um uns zu erinnern an die Worte Gottes, die er durch seinen Geist eingegeben hat, vor langer Zeit, die aber nichts verloren haben an ihrer Aktualität. So sind wir jetzt im Buch der Sprüche, Kapitel 11. Vers 4, und wir beten nochmal. Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass dein Wort ein Licht auf unserem Weg ist. Danke, dass dein Wort Kraft hat, uns zu retten. Danke, dass dein Wort uns dich offenbart. Es ist alles, was wir haben. Wir danken dir für das wunderbare Wort, was Licht macht in unserem Herzen, was uns reinigt und ja, was uns erfüllt und uns Orientierung und Klarheit gibt, Herr. Ich danke dir für dein Wort. Und für dein Wesen, dein Charakter, was durch dieses Wort hindurch zu uns spricht, uns begegnet, uns nahe kommt heute Morgen. Wir wollen das zulassen, dass du uns nahe kommst, wollen unsere Distanz aufgeben, unsere kritische Überheblichkeit, und wollen uns unter dein Wort beugen, Herr, wollen hören, wie Jünger hören. Danke, dass du gnädig uns lehrst durch dein Wort, uns ermahnst, uns ermutigst. Ja, dass du wie ein Papa zu seinen Kindern sprichst. Danke für dein Wort, für deine Zuwendung, für deine Liebe. Segne jetzt dein Wort, Herr. Amen. Kapitel 11, Vers 4. Nichts nützt Reichtum am Tag des Zornes. Gerechtigkeit aber rettet vom Tod. Das ist so ein Spruch, wie viele von den Sprüchen, so von Weisheit erfüllt, von göttlicher Wahrheit erfüllt. Nichts nützt Reichtum am Tag des Zorns. Was ist mit diesem Tag des Zorns gemeint? Wir finden diesen Ausdruck öfter wieder in der Bibel. Und er hat unterschiedliche Bedeutungen. Es geht hier um den Zorn Gottes. Es geht um den allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles geschaffen hat, der uns geschaffen hat. Der uns geschaffen hat zu einem bestimmten Zweck, zu einem bestimmten Ziel. Wir sollen das Ebenbild Gottes sein, hier auf der Erde. Wir sollen so regieren, wie Gott regiert. Aber wir haben es nicht getan. Wir sind als Menschen, als Menschheit schlechthin, haben wir versagt. Wir sind nicht das Ebenbild Gottes. Wir repräsentieren Gott hier nicht auf der Erde. Wir als Einzelne, ich, wenn ich mein Leben betrachte, und wenn ich das an dem Maßstab messe, du bist geschaffen, das Ebenbild des lebendigen Gottes zu sein, sage ich, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Wenn ich mein Leben anschaue, dann sehe ich nicht den reinen, heiligen, barmherzigen, gütigen Gott. Ich sehe etwas Verunreinigtes. Ich sehe etwas mit Flecken und Makeln. Ich sehe das Versagen. Und je länger ich mit Jesus gehe, desto mehr sehe ich das. Desto klarer wird es mir, wie sehr ich darin versagt habe, das zu sein, wozu ich eigentlich geschaffen bin. Es ist wie bei einem Erfinder oder bei einem Menschen, der ein Gerät herstellt. Er baut sein Gerät, er baut sein Werkzeug, er baut seine Maschine zu einem bestimmten Zweck. Und dann versagt die Maschine ihren Dienst. Das Werkzeug tut nicht das, was es soll. Was macht der Hersteller? Er schmeißt es weg. Na, wir kennen das. Wir kennen auch den Zorn, ne? Die Wut darüber, dass etwas nicht so funktioniert, wie wir das wollen, dass es funktioniert. Na, meistens stellen wir unsere Geräte ja nicht selber her, sondern wir kaufen sie uns. Irgendwer anders hat sie hergestellt, ne? Der ist dann schuld, ne? Aber wir haben so unsere Geräte und sie funktionieren nicht und wir werden zornig. Warum funktioniert dieses blöde Ding nicht? Ich brauch's doch jetzt. Und wir pfeffern's in die Ecke voller Zorn. Der Tag des Zorns. Die Bibel spricht von dem Zorn Gottes über uns Menschen. Er hat alles wunderbar gemacht, alles sehr gut gemacht. Die ganze Schöpfung hat er sehr gut gemacht. Den Menschen, er hat ihn sehr gut gemacht. Und dann hat er der Lüge mehr Glauben geschenkt als der Wahrheit. Er hat dieser Fratze von Satan mehr Glauben geschenkt als seinem Schöpfer, als seinem Vater. Und was kommt dabei raus? Wir lesen das in Römer Kapitel 1. Wir lesen einfach mal ein paar Verse. Römer 1, Vers 18. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Ist es nicht komisch? Paulus nutzt diesen Römerbrief, um das Evangelium zu verkünden, um das Evangelium ausführlich zu erklären, so wie er das verkündet. Womit fängt es an? Er spricht vom Zorn Gottes. Heute wird dir jeder sagen, wenn du das Evangelium verkündest, ja, fang nicht beim Zorn Gottes an. Das schreckt Menschen ab. Das wollen die nicht hören. Fang nicht beim Zorn Gottes an. Paulus fängt beim Zorn Gottes an. Waren die Zeiten damals anders? Waren die Menschen damals anders? Wollten die Menschen damals gerne vom Zorn Gottes hören? Nein. Niemand will das. Keiner will vom Zorn Gottes hören. Paulus sagt, der Zorn Gottes ist offenbar, es ist sichtbar. Du kannst es sehen. Es ist nicht versteckt, verborgen. Gottes Zorn ist offenbar. Über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Hier werden zwei Elemente deutlich. Warum ist Gott zornig? Er ist zornig über unsere Gottlosigkeit. Dass wir Gott nicht die Ehre geben, dass er nicht den Platz in unserem Leben hat, den er haben sollte. Als Ebenbilder Gottes sind wir nicht unabhängig von Gott. Nein, genau das ist ja der Fehler, den die Menschen gemacht haben. Sie haben sich gesagt, oder sie haben sich sagen lassen, du kannst Gott sein ohne Gott. Und genau so leben wir. Wir machen uns unser Leben selbst. Wir sind unsere eigenen Götter, sind unsere eigenen Herren. Oder wir machen uns unsere eigenen Götter. Also das ist unsere Gottlosigkeit. Und das, was daraus fließt, ist die Ungerechtigkeit, dass wir ungerecht handeln, dass wir uns Gott gegenüber nicht gerecht verhalten und auch einander gegenüber nicht gerecht verhalten. Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit ist das, worüber Gott zornig ist. Er hat uns geschaffen zur Liebe. Aber diese Liebe, die unter uns Menschen sichtbar ist, sie ist verunreinigt, sie ist fleischlich. Sie spiegelt Gottes Agape-Liebe nicht wider. Und darüber ist Gott zornig. Die Menschen halten die Wahrheit durch Ungerechtigkeit nieder, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Wir geben Gott nicht die Ehre, das ist die Gottlosigkeit. Wir geben ihm nicht den Raum in unserem Herzen, in unserem Leben, dem ihm gebührt, in unserer Gemeinschaft. Wir drängen ihn an den Rand. Wir benutzen ihn zu unseren Zwecken, zu unseren Zielen. Wir akzeptieren es nicht, dass wir Geschöpfe sind, dass wir untergeordnete Geschöpfe sind. Das akzeptieren wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Und Gott ist zornig. Gott ist zornig, weil diese Gottlosigkeit, das wunderbare Werk seiner Schöpfung zerstört. Es bringt Zerstörung, Tod, Verderben. Alles ist verdorben. Weiß nicht, wenn du so einen schönen Naturfilm siehst, ne? So schöne Bilder, ne, von der wunderbaren Schöpfung Gottes, ne? Und dann wird genauer draufgehalten und dann siehst du dieses Fressen und gefressen werden. So furchtbar. Ja, du siehst diese süße Robbe, wie sie durch das Wasser schwimmt und dann kommt dieser Schwertfall und raps! Weg ist das Viech. Ja, die Robbe frisst den süßen Fisch, ne? Klar, genau. Und so weiter und so weiter. Also, ihr kennt das ja alles. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Das ist der Zustand von uns Menschen. Wir sind so weise. Und wisst ihr, wenn in den Sprüchen gesagt wird, Reichtum, dann glaube ich, ist hier nicht nur das Geld, das Gold gemeint. Du kannst dich von dem Zorn Gottes, du kannst dich bei Gott nicht freikaufen mit deiner Kohle, mit deinem Reichtum. Aber auch Reichtum an Wissen hilft dir nichts. Wir wissen so viel, wir sind so reich. Geschwister, wir leben in dem reichsten Land, einem der reichsten Länder dieser Erde. Wir sind so reich. Auch wenn du dich selber vielleicht gar nicht so reich fühlst. Du denkst, also wenn ich auf mein Bankkonto gucke, also da empfinde ich mich nicht als reich. Ja. Aber wenn du dir das einfach mal vor Augen führst, was wir alles haben, wie gut es uns geht. Na? Und das Schlimme ist, obwohl es uns so gut geht, machen wir uns trotzdem so viele Sorgen. Na? Wenn es dir so gehen würde wie, was weiß ich, manchen Menschen in Ghana, in Mali, auch in Uganda, ne, jetzt die Heuschreckenplagen, da in Ostafrika. Wenn es dir so gehen würde wie manchen Menschen in Indien, ne, in so vielen verschiedenen Ländern der Welt, sieht es völlig, das Leben ganz anders aus. Die haben mit ganz anderen Sorgen zu kämpfen. Ne? Wir sind so reich. Und wir denken auch, das ist das Heil der Welt. Wenn wir möglichst viel Wissen anhäufen, wenn wir eine Wissenschaft haben, die wächst und dadurch werden wir die Probleme der Menschheit lösen. Ne? Aber am Tag des Zorns, sagt uns die Sprüche, hilft dir der Reichtum nicht. Deutschland, am Tag des Zorns hilft dir Reichtum nicht. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und da kommt ein Virus. Und alle kriegen die Panik. Ne? Kaufen noch schnell alles ein, was es so gibt, ne? Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Viren sind ja auch unheimlich, ne? Also irgendwie, du kannst sie nicht sehen, du kannst sie nicht anfassen, ne? Aber Krankheiten, Seuchen sind tatsächlich eine Art, wie Gott Gericht übt, wie Gott seinen Zorn erweist. Sehen wir immer wieder in den Propheten. Und so wie es in dem Spruch steht, dass der Tag des Zorns wird zusammengebunden mit dem Tod. Paulus sagt, der Sünde Sold ist der Tod. Es weist alles auf den Tod hin, die Vernichtung des Lebens. Und wir sind ja alle dem Tod ausgeliefert, Geschwister. Wir machen uns ja was darüber vor. Wir schieben das ja weg. Wir beschäftigen uns nicht damit. Aber wir sind doch alle des Todes. Reichtum kann dich nicht, du kannst dich nicht freikaufen vom Tod durch dein Reichtum. Und selbst wo ja manche tatsächlich diese Hoffnung haben, es ist ja verrückt, ne, in der westlichen Welt, es gibt Leute, die tatsächlich die Hoffnung haben, dass durch die Wissenschaft das Problem des Todes irgendwann gelöst werden könnte. Deswegen machen Leute sowas Verrücktes, wie sie frieren sich ein, ne, ihren toten Körper frieren sie ein, weil sie die Hoffnung haben, dass in späteren Zeiten sie dann wieder zum Leben erweckt werden könnten, ne, weil dann die Technik und die Wissenschaft sich so weiterentwickelt hat, ne, und so weiter. Ne. Das ist kein Spaß, das ist wirklich so. Das Wort Gottes macht uns aber deutlich, dass der Tod das individuelle Gericht über jeden einzelnen Menschen ist. Du hast einen Tag des Todes, einen Tag, um den du nicht rumkommst. Dieser Tag ist dein persönliches Gericht. An diesem Tag wirst du vor deinen Schöpfer treten, das sagt Hebräer 9. Es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, dann kommt das Gericht. Und das heißt, du stehst deinem Richter gegenüber, der wird dein Leben beurteilen und sagen, okay, bist du das gewesen, was du sein solltest? Bist du das Ebenbild des lebendigen Gottes gewesen oder nicht? Was meint ihr, was dabei rauskommt bei dieser Prüfung? Was kommt für dein persönliches Leben dabei raus? Denkst du, dass du vor dem Richter Gott stehen kannst und sagen kannst, ich bin doch genau das gewesen, wozu du mich geschaffen hast? Ne? Alles klar, oder? Du bist nicht der Richter, sondern Gott, dein Schöpfer ist der Richter. Und er wird urteilen über dein Leben. Und da nützt dir Reichtum nichts. Wofür du dein ganzes Leben gearbeitet hast, hilft dir nichts. Ich habe doch so viel gearbeitet und habe doch ein tolles Haus gebaut. Ich habe doch eine tolle Familie gehabt. Ich habe doch dies, ne, und das und die tollen Urlaube, die ich immer gemacht habe, so, ne, auf all das, worauf ich zurückblicke in mein Leben. Alles ist so schön. So ein schönes Leben gehabt. So ein reiches Leben. Aber dann kommt der Tag des Gerichts. Der Tag des Zorns. Und dann nützt dir das alles nichts. Nichts. Eine schöne Erinnerung, die wusch, weg ist. Weg ist sie. Bleibt nicht. Es bleibt nichts davon übrig. Es wird alles verbrannt. Paulus sagt, na, du musst sehen, wie du auf das Fundament, was in deinem Leben gelegt ist, Jesus Christus, wie du darauf baust. Und wenn darauf Holz und Stroh gebaut ist, dann wird das verbrannt. Und wenn du ein Kind Gottes bist und das Fundament Jesus Christus in deinem Leben gelegt ist, dann wirst du gerettet wie durch Feuer. Aber all diese Dinge, die du da aufgebaut hast, die nicht beständig sind, die werden verbrennen. Da bleibt nichts von übrig. Lass uns mal so ein bisschen einsteigen hier in das, was alles die Folge ist. Denn Gott überlässt den Menschen der Sünde. Also hier in Vers 22 steht, sie sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Das spielt natürlich auf den Götzendienst damals an. Nicht nur damals, auch heute. Gibt's immer noch. Na? Findest du, man denkt immer, ja, in Deutschland gibt's das. Vielfältig. Nicht nur unter indischen Einwanderern, sondern das gibt es auch unter Deutschen. Jede Menge. Götzendienst, Talisman. Na? Vielfältig verbreitet. Aber auch, ja, manche deuten dieses Ganze dahingehend, ja, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen. Es ist genau das passiert. Ich sag mal so, das ist eine Geschichte, die ist 200 Jahre alt. Na, da hat eine Philosophie in Deutschland so einen Aufwind bekommen, die gesagt hat, ja, der Mensch ist gar nicht ein Geschöpf Gottes, sondern Gott ist ein Geschöpf des Menschen. Na, dieser ganze Sache mit dem Glauben, das ist genau umgekehrt. Na? All das, wir stellen uns einfach Gott so vor wie ein Mensch. Eigentlich sind wir Gott. Na, und das ist der Humanismus. Das ist letztendlich der Mensch, der im Zentrum unseres Denkens steht und darauf ausgerichtet ist alles. Ja. Und es ist manchmal, kannst du das auch verwechseln, Christentum und Humanismus. Und wenn es dann auch noch einen religiösen Anstrich hat, ist noch schwerer zu unterscheiden. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie dahingegeben. Das ist ein erster Schritt des Zornes Gottes, dass er die Menschen nicht vor dem Bösen bewahrt, sondern sagt, okay, gut, dann macht mal. Wenn ihr meint, und so machen wir, wie wir meinen. Und das kommt dann dabei raus. Wir schänden uns selber. Hier geht es zuallererst um sexuelle Unreinheit. Getrieben von unserem Trieb. Unfähig, uns selbst zu beherrschen. Was kommt da alles für einen Ärger bei raus? Für Last, für Probleme. Und so viel Unreinheit. Und er geht hier dann auch auf das ein, dass wir nicht mehr wissen, wohin wir eigentlich gehören, welche Identität wir haben als Mann, als Frau, so wie Gott uns eigentlich ursprünglich geschaffen hat. Wir verlieren die Orientierung, wir verlieren unsere Identität. Wir sind hin und her getrieben von unseren Leidenschaften und wissen, das nicht mehr richtig zu steuern. Deswegen hat Gott sie dahin gegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande treiben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, voll von Mord, von Streit, List, Tücke. Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Wisst ihr, wenn wir diese ganzen Dinge lesen, ne, dann denken wir doch, das ist ja furchtbar. Das sind ja furchtbare Menschen, die so sind, die so leben, die so handeln. Wenn du irgendwie so einen arroganten Prahlhans in deiner Klasse hast, auf deiner Arbeitsstelle, ne, das kotzt dich doch an, oder? Da denkst du doch, das kann doch nicht wahr sein, das ist so ein arroganter Heini. Ne? Dir ist klar, dass das nicht gut ist. Das fühlt sich doof an. Oder wenn da jemand so neidisch ist oder so habsüchtig, so gierig, so geizig, so unbarmherzig. Wir merken das doch alle, dass das nicht gut ist. Aber das Finstere ist, wenn du diese Liste durchgehst, irgendwo findest du dich doch wieder, oder? Ist doch nicht so, dass du sagen könntest, nee, damit habe ich nie was zu tun gehabt, mit diesen Dingen. Nein, wir sind alle Teil davon. Und deswegen sagt Paulus hier weiter, deshalb bist du, er wird jetzt ganz brutal, Gott wird ganz brutal, er sagt nicht einfach, ja, die bösen Menschen. Und du sagst, ja, die bösen Menschen, sie sind alle so böse um mich herum. Ich armer, all diese bösen Menschen. Und dann sagt Gott, du, ich? Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch. Jeder, der da richtet, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Das ist diese alte Regel, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, dann zeigen mindestens 3 Finger wieder zurück. Denn du, der du richtest, tust doch dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Und Geschwister, das ist sowas wichtig. Selbst unter Christen ist das nicht mehr klar, dass Gott Gericht hält über das Böse, über die Sünde und dass er die Sünder richten wird. Der Tag des Zorns kommt. Und er kommt in beiderlei Hinsicht. Er kommt individuell. Er kommt für jeden Menschen. Kein Mensch kann sich davor schützen, am Ende vor den Thron Gottes zu treten. Dann wird dieses Leben zu Ende sein und du wirst vor den Thron Gottes kommen, vor deinem Richter stehen. Und da kann dich keiner retten. Da kannst du nichts vorweisen. All deine Reichtümer helfen dir nicht. Das Einzige, und das ist dieser Spruch so wunderbar, das Einzige, was dir hilft, ist Gerechtigkeit. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Geschwister, das ist unser Fehlurteil. Wir denken, weil das Gericht Gottes bei uns noch auf sich warten lässt. Wir denken so, ja, mir geht's doch gut, ne? Das wird mich nicht treffen. Das Gericht Gottes wird ja nicht über mich, wir denken das natürlich nicht offensichtlich so, aber so unterbewusst gehen wir ja davon aus, dass wir immer leben werden. Ich werde doch nicht sterben. Ich werde doch nicht irgendwann vor dem Gerichter Stuhl Gottes stehen. Mich wird doch der Zorn Gottes nicht treffen. Paulus sagt, das ist Gottes Geduld, Gottes Langmut. Er gibt dir die Zeit, er wartet auf dich, dass du umkehrst. Das ist der Grund, warum der Zorn Gottes dich nicht noch nicht mit voller Härte getroffen hat. Das ist der Grund, warum nicht der Blitz aus dem Himmel gefahren ist, als du mal was mitgehen lassen hast. Na? Wir sagen, naja, dann ist das ja wohl nicht so weit her mit dem Zorn Gottes, ja, wenn er die Sünder nicht bestraft. Aber er tut es. Der Zorn Gottes kommt. Der Tag des Zorns kommt. Für jeden Menschen individuell. Aber er kommt auch für diese Welt. Der Tag des Zorns kommt. Und wir sehen Vorboten dafür. Na, wie gesagt, wenn du jetzt in die gegenwärtige Zeit hineinguckst, na, das ist so krass, na, wie so ein Virus plötzlich die ganze Welt in Aufruhr bringt, wie das Wirtschaftssystem davon mit betroffen ist, na, wie alle, na, die wie Jesus das gesagt hat. Er hat es in Lukas 21 so schön formuliert. Ich lese es mal kurz vor hier. Er sagt, zum Ende der Tage, sagt er, die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Dann sagt er aber zu den Jüngern, Vers 28 von Kapitel 21, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und das ist das Wunderbare, dieser Tag des Zorns, von dem Sprüche spricht hier. Es ist gleichzeitig ein Tag der Erlösung, der Errettung, der Gerechten. Es ist ein Tag des Gerichts über die Sünder und über die Sünde. Aber es ist ein Tag der Rettung und des Heils für die Gerechten. So wie Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, ich fasse es ganz kurz zusammen, Johannes 3 steht das. Jesus hat das gesagt, wenn du an den Sohn des Menschen glaubst, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du nicht ins Gericht kommen. Es gibt eine Möglichkeit, diesem Gericht zu entkommen. Aber nicht dadurch, dass du auf deine eigenen Werke pochst und sagst, ich bin gerecht. Da kommst du nicht mit durch. Gott wird das alles genau untersuchen, dein ganzes Leben. Und du wirst nicht vor Gottes Gericht bestehen können. Weil du nicht das Ebenbild des lebendigen Gottes gewesen bist. Du hast ihn nicht wiedergespiegelt. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Selbsthingabe. In Jesus Christus sehen wir das als Mensch. Hingegeben im Dienst an seinen Mitmenschen. Ich kann diesem Standard nicht entsprechen. Und wir sagen dann immer, ja, ich bin ja nicht Jesus. Andersrum wird ein Schuh draus. Jesus ist Mensch geworden. Er ist so wie du und ich geworden. Und doch ist er ohne Sünde. Und daran haben wir ein Problem. Damit haben wir ein Problem. Also, Gott ist geduldig und wartet darauf, dass wir Buße tun. Vers 5 in Kapitel 2. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Also, Paulus spricht auch von diesem Tag des Zorns. Und er sagt, solange du unbußfertig bist, solange du nicht bereit bist, umzukehren, in all diesen Dingen, die hier aufgezählt werden und angefangen mit der ersten Bekehrung, wo du Gott tatsächlich dein Leben übergibst, wo du ihn Herr sein lässt in deinem Leben, wo du ihm den Platz in deinem Leben gibst, der ihm gebührt, nämlich Gott zu sein und Herr und ihm die Ehre zu geben, tagtäglich. Solange du das nicht tust, solange du nicht umkehrst, häufst du dir selbst Zorn auf. Also Gott wartet, er wartet, aber solange du nicht umkehrst, wird dieses Warten nur, führt nur dazu, dass der Zorn immer größer wird. Und dann kommt der Tag des Zorns, sagt Paulus hier, und die Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Du wirst dann tatsächlich dieses Gericht Gottes, diesen Zorn Gottes, du wirst ihn nicht nur davon hören, wenn ich hier jetzt davon predige, sondern du wirst ihn erfahren. Der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Wir haben es letztes Mal gelesen, Jesus hat das gesagt, es ist so krass, dass Gott Gericht üben wird über jedes Wort, was aus meinem Mund gekommen ist. Über jedes. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das wird furchtbar sein. Denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Das ist das Gericht Gottes, der Tag des Zorns. Und Reichtum hilft dir nicht. Wissen hilft dir nicht. Deine Ausbildung, deine Abschlüsse, die du gemacht hast an der Uni, die helfen dir nicht. Du kannst nicht vor Gottes Gericht bestehen. Und ich, Geschwister, ihr merkt, es geht darum, was ist die oberste Priorität in meinem Leben? Was ist das Wichtigste? Gott möchte, dass wir das richtig klarstellen, dass wir das zurechtrücken. Was rettet uns? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit rettet vom Tod. Gerechtigkeit rettet uns vor der Verdammnis. Aber wie soll ich das machen? Ich bin ein Sünder. Wie kann ich Gerechtigkeit empfangen? Wie kann ich ein Gerechter sein? Paulus sagt es in Römer 3. In Vers 21, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber weil Gott uns liebt, er möchte nicht die ganze Menschheit einfach auslöschen. Er liebt uns, deswegen hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt, den einzig Gerechten. Sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Geschwister, das sind alles Wahrheiten und ihr sitzt hier alle und sagt, ja Jörg, das weiß ich doch alles. Ich glaube, das ist doch alles klar. Das ist doch wunderbar. Gut, vielleicht mag es jemanden hier sitzen, der das nicht weiß. Aber viele von euch, ihr sitzt hier und sagt, ja, weiß ich alles. Na? Aber haben wir immer noch diese Dankbarkeit darüber? Freuen wir uns darüber? Sind wir Gott so dankbar, wie wir es sein sollten? Dass er uns Gerechtigkeit geschenkt hat, obwohl wir es nicht verdient haben. Ist uns bewusst, dass dieses Gericht Gottes über diese Erde kommt, über all die Menschen, die das nicht haben? Ist uns das bewusst? All die netten Nachbarn, denen wir mal freundlich guten Tag sagen, so, ne? Ist uns das bewusst, dass sie in das Gericht Gottes gehen, weil sie diese geschenkte Gerechtigkeit nicht empfangen haben, weil sie nicht wissen davon. Wir werden umsonst gerechtfertigt. Es ist ein Gnadengeschenk. Du musst nicht zu Lidl oder zu Netto rennen, um dir einen Hamsterkauf zu machen, um dich vor der kommenden Krise zu retten. Am Ende nützt es dir auch nichts. Denn das Gericht Gottes kommt. Es kommt auch in Form einer Seuche. Und dann nützen dir Reichtum. Nützt dir Reichtum nichts. Dir nützt nur ein reines Herz, ein gereinigtes Herz, Gerechtigkeit, die du von Gott empfangen hast. Dass du Jesus Christus als deinen Retter ergriffen hast und gesagt hast, Herr, ich nehme dieses einzigartige, wunderbare Gnadengeschenk an, dass du mich gerecht machst. Dafür müssen wir Gott aber Recht geben. Ja, ich bin ein Sünder, ich brauche dich, Herr. Ich brauche Erlösung, ich brauche diese Rechtfertigung. Ich kann mich selbst nicht rechtfertigen. Und dazu gehört auch, dass ich, und das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, dass wir uns von seiner Gerechtigkeit dann einkleiden lassen, umformen lassen, dass wir uns von ihm führen lassen, dass er unser Herr ist. Und Geschwister, dann gehen wir tatsächlich den Pfad der Gerechtigkeit, dann leben wir auch gerecht. Er gibt uns die Kraft durch seinen Geist dazu. Nichts nützt Reichtum am Tag des Zorns. Gerechtigkeit aber rettet vom Tod. Darüber können wir Gott loben und preisen und ihn anbeten. Und die Zusage, die Gott uns macht, die wir Jesus Christus angenommen haben, finden wir in Römer 5. Ein bisschen weiter. Da sagt er uns, deutet er oder legt er das Evangelium noch mal klarer aus, indem er sagt, in Vers 5 sagt er, die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wann haben wir den Heiligen Geist empfangen? Als wir Gott Recht gegeben haben, als wir ihn als unseren Gott angenommen haben, als wir diese Rettung in Jesus Christus angenommen haben, da haben wir den Heiligen Geist empfangen. Und die Liebe Gottes, die Agape Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Seine Liebe hat keine Vorbedingung. Seine Liebe ist, er geht in Gnade. Du kannst nichts dazu tun. Er hat es für dich getan, als du noch völlig unwürdig warst. Und dann steht in Vers 9, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Hier spricht Paulus von dem, was bereits geschehen ist. Wir sind gerechtfertigt durch das Blut Jesu. Bist du gereinigt? Hast du Vergebung deiner Sünden empfangen? Du lebst unter der Gnade. Dein Vater im Himmel schaut mit Freude auf dich und sagt, das ist mein lieber Sohn, der glaubt an mich, der vertraut mir, der folgt mir. Ich bin sein Gott, das, was ich eigentlich bin, ich darf es auch sein in seinem Leben. Und dadurch verwandelt sich sein Leben, so dass er ein gerechter Mensch, dass er mir mehr und mehr ähnlich wird. Ich freue mich über diesen Menschen. Ich freue mich über dich, sagt Gott, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast. Du bist gerechtfertigt, du bist gereinigt, du bist geheiligt in Jesus Christus. Aber der Zorn kommt trotzdem. Der Zorn kommt über diese Menschheit. Der Zorn kommt über die Sünde deines Lebens in Form des Todes. Aber der Tod des Gerechten ist anders als der des Sünders. Der Tod des Gerechten ist ganz anders. Er geht hinüber ins ewige Leben. Er geht nicht ins Gericht. Der Tod ist nur das Loslassen des vergänglichen Körpers und das Hineintreten in die Herrlichkeit Gottes. Für den Gläubigen, für den Gerechten. Gerechtfertigt sind wir, aber wir werden auch vor dem Zorn gerettet werden. Ebenso vor dem Zorn, der über diese Erde, der diese Erde treffen wird. Der große Tag des Zorns wird auch diese letzten 7 Jahre genannt, die über diese Erde kommen werden, der Bedrängnis. Gott will nicht, dass wir vom Zorn getroffen werden, weil wir seine Kinder sind, weil wir gerechtfertigt sind. Der Gerechte wird gerettet vom Tod. Der Gerechte wird gerettet vom Zorn. Wir lesen es auch im 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Oder Vers 9. Paulus erzählt davon, wie die Thessalonicher sich bekehrt haben, und überall wird davon erzählt. Die Leute erzählen selbst von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Es kommt ein Zorn über diese Erde, aber wir haben einen Retter. Er kommt für seine Gemeinde, um sie zu retten. So steht es auch in Kapitel 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das gilt nicht nur für uns, die wir an ihn glauben, sondern das gilt für alle Menschen. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Gott will nicht den Tod des Gottlosen, sondern er will, dass er sich bekehrt und lebt. Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einander den anderen, wie ihr auch tut. Weil das so ist, weil wir gerechtfertigt sind durch das Blut Christi, weil wir aus Glauben gerechtfertigt sind an Jesus Christus, weil Gott jetzt nicht mehr unser Richter ist, sondern unser Vater im Himmel. Weil wir keine Angst mehr haben brauchen vor dem Tag des Zorns. Wir brauchen keine Angst mehr vor dem Tod zu haben, Geschwister. Wir brauchen keine Angst mehr vor Corona zu haben. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor alles Mögliche. Ich weiß nicht, wovor du alles Angst hast. Ich habe vor allem Möglichen Angst. Ich gestehe mir das meistens nicht ein. Ich überspiele das. Aber irgendwo tief unten in meiner Seele habe ich so viele Ängste. Aber wie wir gehört haben, das ist so schön. Das Wort wurde heute schon genannt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Lasst euch trösten. Wir dürfen bei Gott uns trösten lassen. Wir sind so kleine Kinder und er nimmt uns auf den Schoß und sagt, hey, du hast Angst, komm, bei mir bist du geborgen. Er spricht uns Mut zu und sagt, hab keine Angst, ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. So oft sagt Gott das. Fürchte dich nicht. Und so kann ich voll Zuversicht in die Zukunft gehen, in diesen Tag hinein, in den nächsten Tag, weil ich weiß, dass der Zorn Gottes mich nicht trifft. Das heißt nicht, dass ich nicht sterben werde. Das heißt nicht, dass ich nicht vielleicht auch leiden werde. In dieser Zeit. Aber der Zorn Gottes wird mich nicht treffen. Ich habe einen Vater, den allmächtigen Gott, der für mich da ist, der für mich sorgt, der auf mich aufpasst. Ich kann mich bei ihm bergen, ich kann bei ihm Schutz und Geborgenheit finden. Meine Seele kann zur Ruhe kommen. Und dann kann ich nüchtern werden, wo die ganze Welt durchdreht. Kann nüchtern werden und kann verstehen und erkennen, was ist jetzt notwendig, was ist jetzt sinnvoll, was ist richtig, was ist gut, was ist auferbauend, was ist Gott wohlgefällig jetzt. Und das brauchen wir so sehr, das braucht unsere Welt, das brauchen die Menschen um uns herum, das braucht unser Land. Das braucht Menschen, die geborgen und sicher sind in ihrer Seele, in Gott. Weil sie wissen, ich bin gerechtfertigt und ich werde gerettet vor dem Zorn. Ich habe keine Angst mehr. Und darin müssen wir uns ermutigen, weil unsere Seele immer wieder unsicher wird. Unser Fleisch kommt hoch und lässt sich anstecken von der Angst. So schön, dass wir Uli so viel von Ansteckung gebetet hat, ne? Fand ich gut. Dass wir ansteckend sein sollen. Wir haben ja alle Angst vor Ansteckung. Nee, aber wisst ihr, und wir werden angesteckt von der Angst, von der Panik. Aber das will Gott nicht. Lass uns bei ihm bergen, lass uns gegenseitig ermutigen durch das Wort Gottes. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Gott ist der allmächtige Gott. Er ist unser Schutz. Er ist unser Retter. Er bewahrt uns vor dem Zorn. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Er passt auf uns auf. Sodass wir ruhig bleiben und dann nüchtern sind, zu überlegen, was ist jetzt zu tun in der gegenwärtigen Situation, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Zu glauben heißt ja nicht, dumm zu sein und alle Vorsichtsmaßnahmen in den Wind zu schreiben. Wir haben ja eine Verantwortung füreinander. Wir sind auch untergeordnet einem Staatswesen und das sollen wir auch, sollen uns unterordnen. Aber wir sind nicht von Panik erfüllt, Geschwister, und das ist so wichtig. Und es ist so wichtig, dass wir unseren Mitmenschen das Evangelium bezeugen, dass es etwas Größeres gibt als die Rettung vor Corona. Dass es ein größeres Gericht, einen größeren Zorn gibt als Corona. Das ist der Zorn Gottes. Und da brauchen wir Rettung durch die Gerechtigkeit Jesu Christi. Vater, ich danke dir für deine Liebe, die so unverdient ist. Herr, ich will das aussprechen, auch wenn ich in meiner Seele damit Schwierigkeiten habe, das wirklich anzunehmen. Es ist dein Wort, es ist die Wahrheit. Wir haben es alle verdient, verdammt zu sein und von deinem Zorn getroffen zu werden. Da ist keiner unter uns, der das nicht verdient hätte. Wir haben alle die Herrlichkeit verloren. Und wir preisen dich, Herr, dass deine Liebe so wunderbar, so groß ist, dass du den Gottlosen und Sünder liebst, dass du, Christus, für uns Sünder gestorben bist, der reine, gerechte, heilige König, Herr aller Herren, herabgekommen in den Staub, ein Mensch geworden und sich erniedrigen lassen, sich kreuzigen zu lassen von seiner eigenen Schöpfung, von den Sündern, für die er gekommen ist. Danke, Herr, dass du das getan hast. Herr, wir beten, dass du hilfst, dass unsere Herzen nicht gleichgültig und kalt werden dieser Rettung, dieses Heils, das du gebracht hast für uns, wo du uns erlöst hast aus lauter Gnade. dass wir neu inne werden, wie groß und wunderbar und herrlich das Geschenk deiner Rettung ist, deines Heils. Was für ein kostbares Gut das Evangelium ist, was wir haben. Und dass wir richtig ausgerichtet unser Leben führen, dass wir es nicht auf die Dinge diesseits ausrichten, auf die Ziele, die Menschen in dieser Welt, die gottlos sind, haben, sondern dass wir Ziele haben, die deine Ziele sind, die darüber hinausgehen. Wir beten auch für die vielen Menschen, die in Angst und Schrecken leben, weil sie dieses Heil nicht kennen, weil sie dieses Fundament nicht haben, weil sie nicht wissen, dass es einen Gott gibt, der größer ist als all das. Dass dieser Gott uns liebt und seinen Sohn gegeben hat, damit wir gerecht gemacht werden und gerettet werden vor dem Zorn. So beten wir, dass du uns inspirierst, ja, Zeugen zu sein für dein Evangelium in unserem Umfeld, in unserem persönlichen Umfeld, heute und die kommende Woche, Herr. Wir preisen dich und danken dir, dass du mit uns bist und dass wir bei dir auch immer wieder Zuflucht finden können, wenn Angst uns überfällt. Danke, dass du da bist, dass du uns durchträgst, dass du unser Hirte bist, unser Vater, unser Retter. Lob und Dank sei dir, Herr. Amen.